Freude und Begeisterung stimulieren. Vortrag von Horst Gungel, gehalten am 8. März 2012 bei Meditation am Obermarkt. Freude und Begeisterung stimulieren. Liebe Freundinnen und Freunde, in den letzten Wochen habe ich hier über Meditation gesprochen. Das werde ich auch heute tun. Jedoch unter einem etwas anderen Blickwinkel als bei den letzten Malen. Bei meinen letzten Vorträgen ging es häufig darum, was wir vermeiden wollen. Ich habe daher die 5 Gruppen von Meditationshindernissen vorgestellt und verschiedene Methoden im Umgang mit diesen Hindernissen erläutert. Zum Beispiel die Methode des blauen Himmels oder beim letzten Mal, wie man die Quelle aller Meditationshindernisse beseitigt. Wichtig ist aber natürlich nicht nur, was wir im Zusammenhang mit Meditation vermeiden wollen, nämlich die Meditationshindernisse, sondern auch das, was wir in der Meditation kultivieren wollen, was wir erreichen wollen, woraufhin wir uns zubewegen wollen, nämlich wirklich tiefe Meditation. Es gibt eine Anzahl von Meditationsvertiefungen, die unser Fernziel sein können. Je nach Einteilung spricht man von 4 bis 10 Meditationsvertiefungen, die jeweils aufeinander aufbauen. Wir brauchen uns die nicht alle zu betrachten. Manche sind derart weit von uns entfernt, dass wir sie mit nahezu absoluter Sicherheit in diesem Leben nicht erreichen werden. Man muss diese Vertiefungen nicht einmal erreichen, um Erleuchtungen zu erlangen. Jedenfalls nicht alle. Aber die erste dieser Vertiefungsstufen, die sollten wir uns ansehen, um gewissermaßen eine Zielrichtung zu haben, worauf wir in der Meditation hinarbeiten wollen. Wir werden uns also heute mit dem Fernziel, nämlich der ersten meditativen Vertiefung, dem sogenannten ersten Dhyana, beschäftigen. In diesem ersten Dhyana sind 5 Faktoren voll entwickelt und über eine ganze Zeit stabil. Außerdem sind alle Meditationshindernisse überwunden. Was sind das für 5 Faktoren, die im ersten Dhyana stabil anwesend sind? Es sind erstens Vitakka, das heißt aufnehmende meditative Konzentration. Zweitens Vichara, anhaltende meditative Konzentration. Drittens Chittekagata, das ist einspitzige Ausrichtung des Geistes. Viertens Piti, zu Deutsch Verzückung. Und fünftens Sukha, das heißt Glück. Unter aufnehmender Konzentration versteht man, dass wir den Geist auf das Meditationsobjekt ausrichten. Das wäre in der 2. Stufe der Metta-Bhavana, also zum Beispiel dadurch erreicht, dass wir vor unserem geistigen Auge das Bild des guten Freundes oder der guten Freundin entstehen lassen. Unter anhaltender Konzentration versteht man, dass wir den Geist durch geeignete Mittel weiter auf den Freund ausgerichtet halten und dabei das Gefühl von Metta beibehalten bzw. verstärken. Unter Einspitzigkeit des Geistes versteht man, dass das Meditationsobjekt, in diesem Fall also Metta zum Freund oder der Freundin, ohne jedes andere Gefühl vorhanden ist. Also sowohl ohne einen fernen Feind, ein solcher ferner Feind wäre das Gefühl von Neid oder Eifersucht, als auch ohne einen nahen Feind. Nahe Feinde zu Metta, zu Liebe, zu Freundlichkeit. Nahe Feinde davon sind zum Beispiel Gefühle von sexueller Zuneigung oder Beschützerinstinkt. Daher wird empfohlen, Personen des gleichen Geschlechts und des etwa gleichen Alters zu nehmen, also niemanden, bei dem psychologisch gesehen das sogenannte Kindchenschema greift. Heute möchte ich jedoch über die anderen beiden Faktoren, über Pitti und Sukha, über Verzückung und Glück sprechen. Im Titel dieses Vortrags habe ich sie Freude und Begeisterung genannt. Der Unterschied zwischen beiden lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn wir an einem heißen Tag auf einer anstrengenden Bergwanderung ziemlich ermüdet, durstig und hungrig sind und um eine Wegbiegung kommen, bei der wir nunmehr eine bewirtschaftete Almhütte sehen, dann kommt Piti auf. Freudige Begeisterung dafür. Wenn wir dann eine halbe Stunde später noch immer dort bei einer Brotzeit sitzen, unsere Wanderschuhe ausgezogen haben, die Füße holen und soeben die zweite halbe Weißbier, natürlich alkoholfreies, serviert wird, dann ist das Zucker. In diesem Zusammenhang braucht uns der Unterschied zwischen Piti und Zucker aber gar nicht näher zu beschäftigen. Beides ist auf jeden Fall sehr angenehm. Und was kann besser sein, als wenn unsere Meditation angenehm ist? Ich möchte sogar so weit gehen zu behaupten, wenn unsere Meditationen nicht angenehm sind, dann kann sehr schnell unser Elan zu meditieren ermatten. Wenn wir also eine dauerhafte, regelmäßige Meditationspraxis aufwollen wollen, dann ist es nicht nur sinnvoll, diese beiden Faktoren zu kultivieren, um auf eine meditative Vertiefung hinzuarbeiten. Es ist vielmehr unerlässlich, dass wir diese Faktoren kultivieren, um uns bei der Stange zu halten, um unsere Begeisterung für Meditation zu entwickeln, zu kultivieren, uns selbst zu motivieren. Abgesehen davon ist es natürlich schön, zu meditieren und Spaß dabei zu haben. Mit anderen Worten, es macht auf jeden Fall Sinn, Piti und Sukha zu entwickeln. Freude und Begeisterung zu stimulieren. Wie geht das? Nun, es gibt allgemeine und spezifische Methoden, Gefühle, Emotionen zu stimulieren. Sehen wir uns zunächst die allgemeine Methode an. Jedes Ding hat einen Adinava- und einen Asada-Aspekt. Asada ist die reizvolle, die attraktive Qualität, die von etwas ausgeht, den Zauber, den etwas ausmacht. Adinava hingegen ist der negative Aspekt eines Phänomens, der niedrige, unheilsame, widerwärtige Aspekt von etwas. Ich will das mal an einem ganz anderen Beispiel erläutern, einem Beispiel des Militärdienstes. Man kann den Militärdienst als etwas ansehen, wo sadistische Vorgesetzte Rekruten demütigen und schleifen, wo jungen Menschen die Hemmungen zu töten aberzogen werden soll. Etwas, was mehr oder weniger zwangsläufig in Massakern, in Verrohung, in Unmenschlichkeit, in Erniedrigung, in Leid mündet. Ich habe jetzt den Adinava-Aspekt davon erläutert. Wenn eine Armee einen Werbefilm für den Militärdienst dreht, werden völlig andere Aspekte in den Vordergrund gestellt. Dort sieht man kräftige junge Männer und Frauen, die maßvoll und entschlossen bereit sind, unter vollem Einsatz selbst ihres eigenen Lebens die Sicherheit der Menschen in einem Land zu verteidigen. Kameradschaft, Lagerfeuerromantik, technisches Können und Verantwortungsbewusstsein werden hier im Mittelpunkt stehen. Und Kriegsvorbereitung bekommt den Namen Friedenssicherungen. Und wenn wir bereit sind, die Sache ganz unverblendet zu betrachten, werden wir feststellen, dass beide Betrachtungsweisen Facetten des Phänomens Militärdienst darstellen. Wer einen Werbefilm für, sagen wir, die Bundeswehr drehen will, der will den Asada-Aspekt dieser Sache in den Vordergrund rücken. Wer einen Antikriegsfilm drehen will, der wird konsequenterweise den Adinava-Aspekt des Militärdienstes in den Mittelpunkt stellen. Beides ist natürlich gewollt manipulativ. Wenn wir uns also motivieren wollen, eine Sache zu betreiben, für die wir uns aufgrund rationaler Überlegung entschieden haben, und ich rede jetzt nicht mehr vom Militärdienst, sondern von der Meditation, dann ist es gut, uns auch emotional so zu stimulieren, dass unser Gefühl, unsere Emotionalität diese rationale Entscheidung unterstützt und nicht etwa konterkariert. Wenn ich mich also zur Meditation mit der Einstellung begebe, jetzt käme eine lästige Pflicht, in der ich einmal wieder mit Müdigkeit und Schlappheit zu kämpfen habe, in der mein Geist beständig abgelenkt umherschweift, in der mir die Knochen wehtun werden, in der ich meine Zeit vergeude, die ich doch so nötig für was anderes bräuchte. Dann aktiviere ich den Adinava-Aspekt. Und dann wird diese Meditation konsequenterweise eine Quälerei werden. Wenn ich mich aber auf meinen Meditationsplatz begebe, mit der Erinnerung an erfreuliches Meditationserlebnis, mit freudiger Neugier, was diese Meditation für mich bereithalten wird, wenn ich nun mit frischem Anfängergeist gespannt herangehe, wenn ich mich freue, dass mein Geist endlich in Ruhe entspannen kann und nicht tausend andere Dinge tun muss, wenn ich meine Meditationshaltung so aufbaue, dass ich weiß, so sitze ich gut, angenehm, ruhig, wenn ich mein ganzes Meditationsumfeld, den Platz, an dem ich meditiere, hübsch ausgeschmückt habe, zum Beispiel mit einer Figur, die mich inspiriert, dazu eine hübsche Kerze oder ein angenehm duftendes Räucherstäbchen angezündet habe und mein Schrein zuvor mit frischen Blumen geschmückt habe, dann bemühe ich mich um den Asada-Aspekt. Also, schaff die Bedingungen, dass deine Meditation von Erfolg gekrönt sein wird. Genau das heißt das Wort Bhavana. Bedingungen schaffen, damit etwas entstehen kann. Also bezogen auf Piti und Sukha, schaffe die Bedingungen, dass Freude und Begeisterung entstehen kann. Oder um den Titel meines Vortrags zu wenden, stimuliere Freude und Begeisterung. Sehen wir uns das jetzt noch einmal spezifisch bezüglich unserer beiden Meditationstechniken an, zunächst hinsichtlich der Metta Bhavana. Entwickle in der ersten Phase Metta für dich selbst. Die meisten Menschen mögen sich selbst. Alle Menschen mögen zumindest einige Aspekte ihres Selbst. Stelle diese Aspekte in den Vordergrund. Stelle dir eine Situation vor, in der du rundum glücklich und zufrieden bist. Um das zu erreichen, musst du vielleicht anfangs etwas experimentieren. Tue alles, um in diesem Gefühl zu schwelgen, um dich selbst anzunehmen, um dir selbst Gutes zu tun. Bei der zweiten Phase der Metta Bhavana genügt oft schon die Vorstellung des Bildes deines guten Freundes bzw. der guten Freundin. Nimm dir jedoch auch hier die Freiheit, alles zu machen, was das Gefühl von Metta bezüglich dieser Person verstärkt. Baue in den weiteren Phasen auf diesem bereits entwickelten Gefühl auf. Es kommt nicht darauf an, etwas über diese Person zu denken. Es kommt einzig und allein darauf an, die Emotion für Metta, für diese Wesen aufzubauen. Und alle Wesen sind dir da ähnlich, denn alle wollen frei von Leiden sein. Alle wollen nach Glück streben. Bei der Metta Bhavana ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir uns emotional ausrichten sollen, denn genau das sagt ja der Terminus, den ich für Metta Bhavana verwende. Entfaltung, positive Emotion. Doch wie soll die Stimulation von Freude und Begeisterung bei der Vergegenwärtigung des Atems gehen? Nun, auch der Atem hat seinen Adinava und seinen Asada-Aspekt. Und damit kannst du arbeiten. Der Atem erscheint für die meisten von uns ziemlich unspektakulär. Und er ist doch so entscheidend. Wenn ich bin ja Berufsschullehrer, ganz am Anfang des Wirtschaftslehrerunterrichts in der Schule die Bedürfnisse abfrage, dann werden von den Schülerinnen und Schülern regelmäßig fast alle wichtigen Bedürfnisse genannt. Meist allen voran Essen und Trinken, dann Kleidung, manchmal Musik oder ein Auto. Nach einiger Zeit werden auch Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität genannt. Merkwürdigerweise wird fast immer das Atmen vergessen. Ich habe es mitunter so gemacht, dass ich eine Person direkt gefragt habe, was noch ganz, ganz wichtig sei. Häufig wurden dann die merkwürdigsten Dinge genannt. Wenn ich dann aber dem Schülerin oder der Schülerin den Mund und die Nase zugehalten habe, was natürlich streng verboten ist, aber sehr lehrreich, und gefragt habe, ob es nicht noch ein ziemlich wichtiges Bedürfnis gäbe. Dann fiel diesen plötzlich das Atmen ein. Atmen ist uns so selbstverständlich, dass seine Wichtigkeit vergessen wird. Es ist natürlich unser allerwichtigstes Bedürfnis überhaupt. Aber häufig werden wir dieser Kostbarkeit des unbeschwerten Atmens erst dann bewusst, wenn es gerade einmal nicht perfekt zugänglich ist, wenn wir erkältet sind zum Beispiel. Ich habe früher sehr stark an Heuschnupfen gelitten, der sich auch auf die Bronchien legte und zu asthmaartigen Erscheinungen führte, was mir die Kostbarkeit des Atmens deutlich gemacht hat, besonders dann, wenn ich wieder einmal nur im Sitzen einschlafen konnte, weil ich sonst keine Luft bekam. Oder zweitens, in der indischen Hauptstadt Delhi vermochte ich keine 15 Minuten außerhalb klimatisierter Räume zu sein, ohne dass ich starke Kopfschmerzen wegen der miserablen Luft in der Stadt bekam. Und drittens, ich kann mich noch deutlich erinnern, wie mein Vater im Stadium des fortgeschrittenen Kehlkopfkrebses kurz vor seinem Tod um Luft gerungen hat. Wenn wir uns also des Adinava-Aspektes des Atems bewusst sind, haben wir eigentlich eine gute Grundlage, den Asada-Aspekt des Atmens zu genießen. Diese herrliche, nahezu völlig unbelastete Luft in Deutschland. Dieses köstlichste und wichtigste aller Lebensmittel, das uns da in Hülle und Fülle von der Natur völlig kostenlos zur Verfügung gestellt wird und dessen fast grenzenlosen Reichtum wir hier und jetzt genießen dürfen. Die Tatsache, dass unsere Atemwege frei sind, dass unser Körper wunderbarerweise völlig mühelos für uns durch die einfache Bewegung des Zwerchfells dieses herrliche Lebenselixier Luft pausenlos in uns hereinpumpt. Und die Tatsache, dass die Abgabe unserer Stoffwechselabfallprodukte, nämlich Kohlendioxid, so völlig problemlos und kostenlos funktioniert und noch dazu viel hygienischer abläuft als die Ausscheidung unserer übrigen Stoffwechselprodukte. O herrlicher Atem, o unbeschwerte Lebensfreude am Nehmen und Geben von Luft. Danke, Natur, für diesen Reichtum. Möge ich meine Gesundheit erhalten, um diesen wunderbaren Prozess noch lange genussvoll beobachten zu können. Danke, Pflanzen, für das Geschenk des Sauerstoffs. Danke, Mitmenschen und Staat, dass die Luft noch nicht privatisiert ist, sondern uns alle in so vorzüglicher Qualität kostenlos zur Verfügung steht. Danke, Zwerchfell. Danke, Lunge. Ich werde alles tun, um euch gesund zu erhalten, auf dass ich dieses Glückes noch lange teilhaftig werde, des gesegneten Atemprozesses, für dessen Funktionieren ich mich immer wieder von Neuem begeistern kann. Genau auf diese Art eben kann man Freude und Begeisterung für die Atembetrachtung, für die Beobachtung dieses wunderbar subtilen und ebenso bedeutungsvollen Aktes unserer Lebenserhaltung stimulieren. Stimuliere Freude und Begeisterung.